wie ein Schluckauf im Gehirn. Auf diese Weise wird häufig das sogenannte Tourette-Syndrom beschrieben. Schätzungen zufolge leben in Deutschland ca. 800.000 Menschen mit einer Tic-Störung. Weltweit liegt die Zahl zwischen 0,05 bis 3%. Einer von ihnen ist Bijan Kaffenberger, der mir heute gegenüber sitzt. Hallo Bijan, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, klar.
Du bist jetzt 30 Jahre alt, ist das richtig?
Das ist korrekt.
Oder sagen wir jung?
Ja, jung.
Ökonom, Autor, YouTuber und Politiker im Hessischen Landtag. Und du lebst mit Tourette. Du hast dich bereit erklärt, über deine persönlichen Erfahrungen zu berichten und mit uns zusammen das Tourette-Syndrom ein bisschen genauer vorzustellen. Aufzuklären, mit Vorurteilen aufzuräumen und auch hartnäckige Klischees zu widerlegen. Und damit heiße ich auch unsere Hörer herzlich willkommen zum Kanjo Gesundheitspodcast. Ich bin Caroline und es ist schön, dass ihr da draußen wieder mit dabei seid. Bijan, du hast einen so spannenden und auch interessanten Lebenslauf, deshalb würde ich ihn an dieser Stelle gerne noch einmal etwas genauer vorstellen.
Oh Gott.
Du darfst natürlich jederzeit gerne ergänzen. Du hast in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert, hast am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre promoviert.
Ja, aber nicht zu Ende. Das ist, aber das ist ein schwieriges Thema, vielleicht klammern wir das heute aus.
Aber dafür bist du dann in das Thüringer Wirtschaftsministerium gewechselt, oder?
Genau.
Und hast dort als Referent für den Breitbandausbau und Digitalisierung gearbeitet.
Genau.
Und bist dann durch ein Direktmandat in den Hessischen Landtag in Wiesbaden gewählt worden, wo du nun seit 2019 als Abgeordneter tätig bist.
Genau, ist jetzt ungefähr so, ja, ein gutes Jahr.
Ja, super. Das ist schon was, auf das man stolz sein kann. Das ist schon.
Also ich bin auf jeden Fall nicht unzufrieden damit.
Außerdem hast du ja auf YouTube den Kanal Tourette die Kette von ARD und ZDF moderiert.
Genau, bei Funk, ja.
Genau. Und in diesem wurden ja die Themen Tourette, Politik und Etikette behandelt. Und wie ich persönlich finde, auf eine sehr lockere und unterhaltsame Art und Weise.
Ja, also ja, ich fand das, es hat mir auf jeden Fall immer riesig Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das Format auch, glaube ich, immer vielen Leuten Spaß gemacht hat und eigentlich sehr gelungen war.
Ich glaube, das kommt sehr gut an, ja. Also jeder, der es noch nicht kennt, soll es sich gerne mal anschauen.
Ich komme leider nicht mehr dazu, neue Sachen zu machen. Es ist jetzt natürlich auch schwierig, so mit dem neuen Job irgendwie dann noch im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen wollte, ja.
Schon auf dem YouTube-Kanal, aber spätestens bei deinem Auftritt in dem Theaterstück Schinschiller Arschloch was was in Frankfurt wird dein schauspielerisches Interesse auch deutlich. In dem genannten Stück ging es ja wohl unter anderem um den Aspekt, wie viel Kontrollverlust ein doch sehr geregelter Raum wie das Theater beispielsweise zulässt.
Ja, Rimini-Protokoll ist ja als Künstlerkollektiv bekannt dafür, dass sie ja mit Experten des Alltags, nennen sie das, arbeiten. Also mit Menschen, die quasi das verkörpern, was sie auch auf der Bühne verkörpern sollen und so eben eine ganz andere Authentizität schafft. Und ich glaube, dass, ja, also gerade das Theater, was ja bei klassischen Aufführungen durchaus doch von einer klaren Struktur und irgendwie einem Ablaufplan und so geprägt ist wie kaum was anderes. Ich glaube, dass es gerade hier das Stück einfach schafft, nochmal einfach ganz neue Wege zu gehen, auch so in der Interaktion mit dem Publikum. Und deswegen, das war eine spannende Erfahrung. Und als man mich gefragt hat, ich kann immer schlecht Nein sagen, und da konnte ich noch viel weniger als sonst.
Da sind wir sehr froh, dass du nicht Nein gesagt hast. Ich glaube, das war für die Zuschauer auch eine schöne Erfahrung, mal sowas sehen zu können.
Ja, nicht ohne Grund, glaube ich, sind wir zum Theatertreffen nach Berlin im Mai eingeladen. Und ja, mal schauen, was da noch bei rauskommt. Vielleicht gewinnen wir einen Preis.
Ja, schauen wir mal, drücken wir mal die Daumen. Diese so scheinbar verschiedenen Stationen deines bisherigen Lebens, deiner bisherigen Laufbahn, haben für mich aber auch was Gemeinsames. Du versuchst anscheinend über verschiedene Kanäle und Wege mit Menschen in Kontakt zu treten, um ihnen einerseits zuzuhören, aber auch um gehört zu werden, um das zu sagen und zu kommunizieren, was dir wichtig ist, um auf einen angemessenen und höflichen gesellschaftlichen Umgang aufmerksam zu machen, für ein besseres Miteinander. Und ich glaube, dass unser Gespräch heute, nein, da bin ich mir doch ganz sicher, auch dazu beitragen wird.
Also ich finde, das hast du gar nicht schlecht analysiert. So habe ich das selber noch gar nicht gesehen, aber vielleicht mache ich mir das jetzt als Interpretation meines Handelns zu eigen. Nein, ich meine, natürlich geht es darum, ich bin jemand, ich habe durchaus ein Sendungsbewusstsein und ein paar Messages, die ich mitgeben will, aber ich fand es auch gut, dass du diesen Punkt des Zuhörens irgendwie nochmal rausgestellt hast, weil es geht natürlich auch bei, also Verständnis schaffen für irgendwas, und sei es jetzt irgendwie die Idee von einer Gesellschaft, politisch gesehen, oder jetzt im Persönlichen für eine Gruppe von Tourette-Betroffenen. Ich glaube, das hat immer was damit zu tun, dass man auch, dass man die eine wie die andere Seite hört, so. Und so eine Verständigung, so ein Dialog kommt natürlich nur zustande, wenn man selber irgendwie seine Message setzt, aber auch genauso in der Lage ist, zuzuhören. Und ich glaube, deswegen ist einfach dieser Prozess des Austauschens mit, sei es dir jetzt in einem Podcast oder den Hörerinnen und Hörern irgendwie, man kriegt ja auch hier gerade über Social Media total viel Zuschriften bei den ganzen YouTube-Formaten, die ich gemacht habe, und ja, und in meinem Job, in meinem tagtäglichen, irgendwie bei Bürgerinnen und Bürgern draußen auf Veranstaltungen, oder ich bekomme E-Mails, und einfach so dieser stetige Austausch zu allem und im Gespräch zu bleiben, im Dialog zu bleiben, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir so erstmal als Gesellschaft begreifen müssen, wenn wir uns irgendwie weiterentwickeln wollen, dass wir halt diesen Dialog zu allen Themen brauchen.
Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst. Wollen wir doch direkt erstmal beim Thema Tourette bleiben. Darum soll es ja in unserer heutigen Folge gehen. Ich habe ganz selbstverständlich eingangs gesagt, dass du Tourette hast. Und der ein oder andere Hörer kann es vielleicht sogar schon noch ein bisschen hören in der Aufnahme. Könntest du uns aber vielleicht mal erklären, was das Tourette-Syndrom ist, so mit deinen Worten?
Ja, also das ist, ich kann mit meinen Worten, das kriege ich hin. Ja, aber so sehr unterscheidet sich das ja jetzt auch nicht von der Buchdefinition. Also wir haben natürlich einerseits motorische Ticks, irgendwie wie einfach wie komplexe, also einfaches Blinzeln, so fängt das meistens an. Das sind so diese ganz leichten Formen bis, ja, hin so zu komplexen Schrittabfolgen oder Kopfwerfen oder irgendwie Armbewegungen machen, die eher ausgefallen sind. Und dann halt eben so den zweiten Teil, so alles, was irgendwie sprachlich, vokal ist, also dass man irgendwie Laute ruft, so was wie bei mir zum Beispiel mit diesem Ja, oder Nase hochziehen, krächzen oder sowas. Aber ja, dann im Extremfall natürlich auch so das, was man ja aus dem Fernsehen auch manchmal kennt, so Kopralie, also irgendwie wirklich Schimpfworte laut ausstoßen und schreien, und genau, und so irgendwo in diesem Spektrum pegelt sich das dann halt so ein. Und bei manchen ist das eine mehr ausgeprägt und bei anderen das andere. Wichtig ist dann mir immer dabei zu sagen, dass quasi halt eben Tourette nicht auf diese Kopralie beschränkt wird, weil halt eben Tourette schon mehr ist als Schimpfwörter schreien.
Ja, da kommen wir später nochmal genauer drauf zu sprechen. Ja. Weiß man denn auch schon, wie diese Tickstörung überhaupt entsteht? Also kannst du da was zu den Ursachen und den Auslösern vielleicht sagen?
Naja, es ist ja so, dass es echt tatsächlich abschließend noch nicht erforscht ist. Es gibt es ist auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich, dass es eine genetische Disposition gibt. Also, dass man irgendwie erblich was mitnimmt, was es überhaupt erst ermöglicht, dass man quasi Tourette bekommt. Aber dann sind auch so, traumatische Erlebnisse in Kindheit irgendwie ein Thema, was dazu beitragen kann, dass es dann halt tatsächlich, wenn man diese Disposition hat, auch ausbricht. So, genau, es ist tatsächlich auch noch nicht komplett bis zum Ende geklärt, was der Grund dann tatsächlich dafür ist, aber es hat auf jeden Fall so auch was mit dem Gehirn zu tun und mit Dopamin und Botenstoffen und so. Mhm. Also ja, und ist halt eine Form von irgendwie so einer Impulskontrollstörung irgendwie. Daher auch diese mannigfaltigen Möglichkeiten, wie man da so mit umgeht.
Ja, also in Bezug auf Behandlung auch, oder?
Ja, also in Bezug auf Behandlung, aber auch früher nochmal auch in Bezug auf Diagnose überhaupt erst, ne?
Genau, das können wir ja dann gleich nochmal Schritt für Schritt genauer besprechen. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, Tourette ist nicht gleich Tourette. Also so verschieden, wie wir Menschen sind, ist wahrscheinlich auch Tourette unterschiedlich. Du bist auch schon auf verschiedene Formen eingegangen. Die ganz extreme Form, das war die Coprolalie, ist das richtig? Mhm. Genau, das ist eben dieser Ausrufe von obszönen Wörtern.
Diese Fremdwörter sind sowieso immer schrecklich, sagt ihr auch immer falsch. Wenn man sich das wie mit Authentizität, da muss man sich immer ganz schwer konzentrieren, dass sowas überhaupt funktioniert.
Aber wir haben ja schon gesagt, eigentlich die häufigste Form ist ja diese Kombination aus verbalen und motorischen Ticks. Das hat ja die Mehrzahl der Tick-Betroffenen, oder?
Genau, aber jetzt eben, wie gesagt, nicht zwingend in so einer starken Ausprägung. Also meistens eher so diese einfachen Formen. Genau. Und jetzt nicht zwingend diese ganz komplexen Geschichten.
Das würde vielleicht auch erklären, warum ich habe ja von 800.000 Menschen allein in Deutschland gesprochen, weil eben auch so kleine Kombinationen schon dazu zählen.
Na genau, es ist schon wichtig, dass es halt eben natürlich in der Definition einfach dass es jetzt dauerhaft ist und über eine längere Zeit und auch die Kombination aus verschiedenen Dingen dabei ist und sich nicht eben nur um, ich sag mal, nur Augen, in Anführungszeichen, nur Augenblinzen handelt. Mhm. Das ist dann schon quasi für die Abgrenzung von, ich sag mal, einem einfachen kleinen Tick zu hin zu einem komplexen Tourette schon wichtig, aber die Grenzen sind dann natürlich auch irgendwie, ja, fließend und ich glaube, je nachdem, wie man es dann definiert, ja, sind es halt mehr oder weniger Menschen. Ich glaube auch, dass es einen Teil von Leuten gibt, die sehr wenig Ticks haben und vielleicht die auch oftmals so gut im Griff haben, irgendwie durch Selbsttherapie und wie auch immer sie das machen, also Learning by Doing quasi, mhm, dass das dann einfach auch gar nicht mehr sofort überall auffällt. Also ich sag mal, ein leichtes Nase hochziehen und ein Blinzeln über mehrere Jahre, das sich sonst nicht verändert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht im Alltag nicht vielleicht irgendwie sogar untergeht.
Ja, das kann
oder zumindest sein, irgendwie nicht als krasse Form des Tourettes interpretiert wird, aber es kann schon auch, könnte auch ein Anzeichen dafür sein, auf jeden, mhm, Fall. Ja.
Aber wir können ja festhalten, dass diese bekannte Form mit diesen Ausrufen, Schimpfwörtern, dass das ein ganz, ganz geringer Teil
ja,
ist.
Ja, ganz, und, ich würde mich jetzt nicht komplett auf eine Zahl festlegen, aber es ist zumindest jetzt nicht die Mehrzahl.
Ja, ja, das können wir doch schon mal festhalten. Ist auch wichtig, meiner Meinung
nach. Ja, also, naja, es ist halt verschiedene auch Formen. Immer eine Frage von medialer Darstellung. Also ich glaube, dass diese Überrepräsentation dieser Gruppe halt daran herrührt, dass es halt natürlich in Zeiten von Klicks und Likes und Shares irgendwie natürlich, dass, ich sag mal, die spannendste Form von Tourette ist vielleicht für Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne.
Seit wann weißt du, dass du Tourette hast?
Das ist eine gute Frage, muss ich mal zurück überlegen. Also das ist jetzt, ich bin jetzt 30, jetzt haben wir es nochmal.
Jung?
Nee, 30 Jahre jung. Nee, aber damals war ich natürlich jünger. Vielleicht so 11 oder sowas, 12, weil einfach, also mit 6 die ersten Ticks aufgetreten, 6, 7 in der Grundschulzeit.
Was war das?
Ja, also mit der Hand irgendwie so Richtung irgendwie, wie heute teilweise natürlich auch noch Richtung Gläser oder sowas oder, mhm, und oder beim Mittagessen Richtung irgendwie Teller und dann irgendwann auch Kopfquerfen so und da wurde es dann schon ein bisschen mehr, das mit den Händen, also mit den Fingern irgendwo gegen, das hat man noch so ein bisschen also abgetan, so als schlechte Angewohnheit, aber dann beim Kopfwerfen wurde schon klar, dass man da auf jeden Fall irgendwie mal nachschauen muss und dann war damals einfach Tourette einfach auch noch weniger in der Öffentlichkeit und auch von der Diagnose her, also bei Kinderarzt damals irgendwie, ja, keine Ahnung, so. Und dann halt irgendwie verschiedene Stationen, Kinder, Jugendpsychotherapie, Psychologe, Neurologe und dann am Ende bis in die Uniklinik nach Göttingen, wo damals noch quasi die Tourette-Gesellschaft war und der führende Experte, Professor Dr. Rothenberger, der das dann bei mir irgendwie diagnostiziert hat und genau, der ist heute, den gibt's gar nicht mehr, der ist mittlerweile in Rente, jetzt ist, glaube ich, hier genau in Hannover an der Medizinischen Hochschule Professor Kirsten Müller-Fahl, so die deutsche Expertin, aber es hat sich einfach in diesen, ich sag mal, ja, fast 20 Jahren jetzt einfach dahingehend, dass die Krankheit bekannter geworden ist, das Krankheitsbild und heute die Leute wahrscheinlich einen nicht mehr so von Pontius zu Pilatus schicken würden, bis man dann irgendwie weiß, was es ist, aber damals war es einfach noch deutlich weniger einfach, ja, bei den Ärztinnen und Ärzten auf dem Schirm. Insofern hat es halt einfach ein bisschen länger gedauert.
Also eine kleine Odyssee war das schon.
Ja, für mich, wie gesagt, für mich war es, ich glaube tatsächlich, dass es für meine Großeltern schlimmer war als für mich, weil...
bei denen bist du ja groß geworden, genau.
Genau. Für die war es, glaube ich, schlimmer als für mich, weil ich hatte halt zumindest diesen Vorteil, dass ich irgendwie, also ich wusste ja, dass irgendwie, ich vielleicht irgendwie Ticks habe, aber ich hatte jetzt keine richtig schlimmen Schmerzen oder so. Ich meine, klar hat mich das auch mal genervt, ne? Keine Frage. Aber es war jetzt, ich glaube, dass ich einfach als kleiner Junge mir da nicht so viel Sorgen gemacht habe. Quasi. Und meine Großeltern waren, glaube ich, eher schon einfach deutlich besorgt. Und deswegen war es für sie, glaube ich, schon auch einfach eine schwierige Zeit.
Ja, kann man irgendwo jetzt rückblickend wahrscheinlich nachvollziehen, aber wenn man selber keine Beschwerden hat in dem Sinne, also es ist halt einfach so, aber man fühlt sich jetzt eigentlich ganz, ganz gut damit, ist halt so.
Genau, also ich glaube, dass chronische Kopfschmerzen in dem Alter mir mehr zu schaffen gemacht hätten.
Ja, das gibt es ja auch häufiger. So Migräne kommt ja auch immer häufiger bei Kindern. Nochmal ganz kurz zurück, du hattest gesagt, mit 6 sind die ersten Ticks aufgetreten. Ist das so ein typisches Alter?
Ja, genau. Also gerade so diese Grundschulzeit 5, 6, 7, das ist so, wenn man Tourette bekommt, meistens beginnt es in dem Alter dann auch.
War das dann eher schleichend? Also du hast gesagt, du hast mit der Handbewegung gemacht oder so. Da kam das dann relativ rasch alles. Also das dann so nach ganz schnell nacheinander.
Naja, also es war dann, also als es da war, ging es auf jeden Fall erstmal nicht mehr weg. Also bis heute gar nicht mehr. Es, es hat sich einfach quasi nur die Tick-Ausprägung der Ticks haben sich halt eben verändert. Einerseits auf der Ebene, welche Ticks habe ich? Da hat sich schon immer mal auch kam was Neues dazu, da ist was weggegangen, aber so die Grundsachen, also vieles ist gleich geblieben, aber die Intensität hat sich schon auch nochmal über die Zeit verändert. Also natürlich kurzfristig irgendwie, also ich hatte auch damals schon, wie heute auch, gute und schlechte Tage, wo ich irgendwie, was weiß ich, schlecht geschlafen habe oder irgendwie einfach generell schlecht drauf war oder irgendwie gestresst war, aber auch so lange Phasen wie, also irgendwie, weiß ich nicht, so einfach, weiß ich nicht, gab halt Jahre, wo es irgendwie mal besser war auch. Also so ein bisschen, als Volkswirt beschreibe ich das immer so ein bisschen wie ja, so ein bisschen, hat so ein bisschen was wie Konjunkturzyklen um langfristige Trends, ne?
So kann man es auch beschreiben. Ja. Also einfach gut. Nur umwandeln.
Genau.
Also wir können jetzt gerade sehen, dass du dich natürlich viel bewegen musst, teilweise ein Glas anpeilst oder so, aber was passiert bei dir?
Die Hörerinnen und Hörer können es ja nicht sehen, deswegen können die jetzt auch sagen, es ist eine Behauptung. Ne?
Könntest du, ja. wir wollen jetzt einfach mal sagen, dass es richtig ist, was ich gerade gesagt habe. Was viel spannender wäre, ist zu wissen, was geht in dir vor, wenn so ein Tick hervorkommt. Merkst du da irgendwas oder ist es irgendwie, passiert es einfach? Und
nee, wir, also dieses eben, ich finde irgendwie so dieses... Das Bild des Niesens, glaube ich, so für Nicht-Betroffene, die schon den passenden Vergleich, deswegen wird der auch regelmäßig bemüht. Also man hat schon irgendwie, es baut sich schon irgendwie sowas wie ein, es passiert jetzt gleich was, Gefühl auf und man weiß, man wird jetzt gleich irgendwie, hat jetzt einen Tick und man kann das schon irgendwie auch zurückhalten, aber so ganz unterdrücken kann man es halt eben dann doch nicht, ne? Und so ist es, glaube ich, ganz gut vergleichbar, nur dass man es halt dauernd und immer wieder hat und so, ich glaube, es übertrifft den härtesten Niesanfall.
Also es ist jetzt nicht unbedingt so ein Kribbeln, wie man beim Niesen dann spürt.
Es geht, bei dem Vergleich geht es weniger um das Kribbeln, sondern mehr so um dieses aufbauende Gefühl, so was man hat, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass jetzt was passiert, was man eigentlich, also was man irgendwie zwar ein bisschen unterdrücken, aber nicht ganz vermeiden kann.
Du hast gerade gesagt, dass es ein bisschen gedauert hat, bis bei dir die Diagnose Tourette auch gestellt wurde. Wie wurde das denn überhaupt diagnostiziert? Also was wurden da vielleicht für Gespräche geführt, was für Untersuchungen?
Also gut, wir hatten ja, also erstmal gab es ja einen unglaublichen, ich sag mal, Stoß- und Aktenlage an Papier von vorherigen Besuchen von, ja, also Psychologe, Psychiater, Kinderarzt, Neurologe, so irgendwie, wo man dann erstmal die ganzen Altbefunde irgendwie so ein bisschen durchgeforstet wurden. Was war da alles dabei? Dieser ganze EKG-Kram, den man dann halt zuerst erstmal macht, um tausend Dinge anzuschließen, mit Elektroden am Kopf, aber dann auch mit Magnetfeldern am Kopf und so. Und dann aber auch ganz viel einfach so mit wirklich, ich sag mal, Gesprächen über das eigene Tickverhalten und die eigene Empfindung mit dem Krankheitsbild, aber auch Fragebögen für Lehrerinnen und Lehrer, für Familie, um dann halt eben nochmal zu gucken, auch deckt sich diese Eigenwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung und so kann man dann damals auf die Spur, weil es ja einfach auch so die Normierung des Ganzen noch nicht so, also heute hat man da relativ klare Vorstellungen, was erfüllt sein muss und was nicht, und damals war das eher noch so ein bisschen Bauch dabei.
Ja, also einfach so ein Gespür dann, okay, das könnte jetzt in die Richtung gehen.
Ja, genau.
Aber das hat anscheinend in der Zeit schon noch ein bisschen gedauert. Ich bin auf Zahlen gestoßen, wonach überwiegend das männliche Geschlecht...
Ja, das ist korrekt. Ich kenne auch eigentlich fast echt keine Frauen mit Tourette. So.
Also es gibt schon welche, ja, aber es ist spannend, dass es irgendwie überwiegend Männer betrifft, oder? Dass
ja, gut, aber ich meine, vielleicht muss man dann tatsächlich auch in Zeiten der Gleichberechtigung manchmal anerkennen, dass wir halt in manchen Teilen des Gehirns offensichtlich doch anders gestrickt sind, weil sonst gäbe es ja kein Argument dafür, dass es mehr Männer als Frauen haben. Wie gesagt, ich habe keine Erklärung dafür, aber ich gehe halt einfach davon aus, dass es tatsächlich was mit einer unterschiedlichen Struktur einfach im Gehirn an der einen oder anderen Stelle zu tun hat. Und,
also ich habe auch keine Theorie gefunden tatsächlich. Ja. Es hätte jetzt sein können, dass du vielleicht im Gespräch mit einem Arzt oder so
gehört hast. Tatsächlich bin ich auch so selten über das Thema im Austausch. Ich werde zwar immer mal wieder irgendwie angeschrieben, ob ich an irgendeiner Studie teilnehmen will, aber Problem ist tatsächlich, dass mir für sowas irgendwie wirklich leider auch ein Stück weit, also nicht leider, weil ich jetzt unbedingt eine Therapie haben möchte, sondern leider, weil es ja schon auch also ein Beitrag zu irgendwie wissenschaftlicher Erkenntnis dazu wäre. Ja, es ist einfach zeitlich immer schwierig. Also man kann sich irgendwie nicht alle zwei Wochen irgendwie dann, bei so einer Studie muss man dann ja auch regelmäßig irgendwie hingehen und Gespräche führen und an dem Drumherum teilnehmen. Und das ist einfach in meinem Job, mit meinem Terminkalender aktuell irgendwie nicht vereinbar.
Ja, nachvollziehbar. Aber vielleicht kriegt man da ja auch immer mal jetzt Erkenntnisse.
Ja, tatsächlich interessieren wird es mich auch. Ich meine, es ist natürlich auch immer ein Stück weit Erkenntnis über mich selbst, ne?
Das stimmt, ja. Das ist auch vor allem selber wichtig, ja. Wie hat es denn eigentlich dein Umfeld aufgenommen, als dann letztendlich die Diagnose gestellt wurde? Wie
war die Reaktion? Naja, also die hatten ja vorher mit mir irgendwie zusammen gelebt oder waren mit mir befreundet und mussten sie ja danach zwangsweise auch noch sein. Ja, ich glaube, wie gesagt, meine Großeltern hatten damals das ist schon eher eine große Erleichterung einfach verspürt, weil die sich, glaube ich, wie ich schon vorhin sagte, die waren besorgt. Und ich meine, es hätte ja wirklich auch was Schlimmes sein können. Also irgendwie was Lebensverkürzendes, Hirntumor, irgendeine andere schwere Krankheit. Mhm. Und insofern war quasi in Anführungszeichen nur Tourette, wo jetzt irgendwie klar war, okay, das wird mich vielleicht oder wahrscheinlich mein Leben lang begleiten. Aber naja, mich vielleicht nicht, also es wird auf jeden Fall mein Leben, meine Lebenserwartung nicht verkürzen und auf Dauer mein Leben wahrscheinlich nicht mehr beeinträchtigen, als es es damals getan hat, so ungefähr. Und bei meinen Freundinnen und Freunden, also sehr viele von meinen Freunden kenne ich schon sehr lange und für die war das eigentlich immer irgendwie, die haben sich daran gewöhnt, die kannten das ja nicht anders. Also immer für die war es ja nicht komisch mit jemandem mit Tourette, weil sie sind, wenn man zusammen aufwächst und irgendwie so nach einer ganzen Weile fällt das den Leuten tatsächlich mit den Ticks auch gar nicht mehr so richtig auf, ist so die Erfahrung, die ich mit Freunden mache, so dass das irgendwie bei uns jetzt, also zumindest jetzt kein, also in irgendeiner Form einfach Teil dazugehört. Und ich glaube, dass das auch total, total wichtig ist, um irgendwie einfach einen entspannten Umgang damit zu haben, einfach, dass das Umfeld einen da irgendwie ein Stück weit auch so annimmt, wie man ist und einen trägt.
Also klingt super schön. Und dass deine Freunde da quasi auch mit reingewachsen sind oder aufgewachsen sind.
Ist natürlich schön. Der Optimalfall. Also es gibt natürlich auch immer, also das ist auch an der Stelle immer wieder gesagt, es gibt natürlich auch Umfelder, die damit deutlich schlechter klarkommen. Auch in der Schule. Also ich kann bei mir, ich hatte einfach das Glück, dass auch meine Lehrerinnen und Lehrer irgendwie, ja, also ich war natürlich nicht immer, also ich war nicht immer nur ein lieber und beliebter Schüler, aber das lag jetzt sicherlich nicht am Tourette. Ja, und ich glaube, dass das einfach total verschieden ist, dass es auch ganz viele Leute gibt, die im Umfeld damit viel Probleme haben. Und ich glaube, dass das auch ein Mitgrund ist, dass viele Leute eben nicht so gut mit dem Tourette umgehen können, wenn sie älter sind, einfach weil sie in ihrer Jugend einfach ganz andere, auch ja oft einfach schlechtere Erfahrungen gemacht haben. Einerseits damit, wie Leute mit ihnen umgehen. Und ich glaube, dass das halt dann auch den Umgang von einem selber mit dem Tourette prägt.
Also hatte ich das jetzt heute auch gestärkt, dass du die Erfahrung machen konntest.
Ja, selbstverständlich.
Familie, Freunde, genau, fangen dich auf.
Ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Teil der Geschichte ist, warum das bei mir so selbstverständlich funktioniert, weil ich immer offen mit allen drüber reden konnte und das auch gemacht habe und auch mit Leuten, die ich neu kennengelernt habe oder Leute, die mich irgendwie auf der Straße irgendwie komisch angesprochen haben, sodass ich da dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hatte, das dann irgendwie klar anzusprechen. Das kommt natürlich auch schon von daher.
Mhm. Ja, es klingt sehr, sehr schön auf jeden Fall. Wie sah denn dann bei dir eigentlich die Behandlung aus? Also die Krankheit wurde jetzt diagnostiziert und wie geht es dann weiter?
Naja, also ich hatte ja immer schon auch als Kind so Diagnose ADHS. Insofern habe ich auf jeden Fall auch immer Ritalin genommen, eine ganze Weile. Und halt dazu immer mal verschiedene andere Präparate ausprobiert. Weil also es gibt jetzt ja nicht das Tourette-Medikament, sondern man behilft sich dann halt bei verschiedenen anderen Neuroleptika und Psychopharmaka-Produkten, die man halt irgendwie so ein bisschen ausprobiert. Und da war, glaube ich, dann alles dabei. Irgendwie Thiapidex, Captagon. Ich habe auch, glaube ich, mal Haloperidol probiert. Also das ist so, da haben wirklich so alles mal irgendwie durchprobiert, mal eingestellt, mal geguckt, wie es wirkt. Ja, und dann halt irgendwie immer festgestellt, so, okay, Nebenwirkungen sind doch unangenehm oder es lindert die Ticks kaum bis gar nicht und irgendwann habe ich dann für mich entschieden, dass ich glaube ich in Gänze gern auf Medikamente verzichten möchte, um irgendwie ja einfach, ich sag mal, auch ein normales in Anführungszeichen Leben führen zu können, ne? Also regelmäßige Einnahme von Tabletten dreimal am Tag irgendwie mit einem Pillendöschen ist natürlich für einen 13, 14-Jährigen irgendwie auch nicht so cool. Und irgendwann will man dann ja auch, also ich habe immer Fußball gespielt, irgendwie ganz normal irgendwie nach dem Fußballspiel mal irgendwie ein Bier in der Kabine mittrinken. Mhm. Und so, das ist ja auch irgendwie klar, so in Kombination
mit Medikamenten
ist schwierig. Und das ist dann auch irgendwas, wo ich halt irgendwann, weiß ich nicht, mit 13, 14 gesagt habe, so, also jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das den Rest meines Lebens machen wollte. Und dann, ich sag mal, hat mich dann auch keiner dazu gezwungen, sondern klar war das irgendwie, es war meine Entscheidung. Und ich habe auch ziemlich deutlich gemacht, dass ich das halt nicht mehr möchte. Aber ich sag mal, es hat dann jetzt auch, also es haben auch, ja, also sei es jetzt Ärztinnen, Ärzte, aber auch meine Family, es hat jetzt nicht mehr gesagt, oh Gott, du musst diese Tabletten nehmen, sondern es war halt so, naja gut, wir können ihn jetzt nicht zur Einnahme zwingen, wenn er sich irgendwie damit wohler fühlt und sagt, es geht ihm damit besser irgendwie. Also ich hatte halt zwischenzeitlich einfach wenig Appetit, war antriebslos irgendwie.
Ja, dass du dich jetzt fragen wollen, welche Nebenwirkung genau, da überhaupt kam.
Genau, also schon so das, was man auch erwarten würde, also halt echt... Halt, also wenig begeisterungsfähig. Mhm. Ich meine, ich konnte mich zwar konzentrieren, aber ich meine, Konzentration alleine bringt ja, oder war halt ruhiger, aber Konzentration alleine bringt ja quasi auch nichts, wenn man sich auf was konzentrieren kann, hat dann keine Lust zu machen.
Ja.
Insofern, und halt auch einfach, ja, einfach kein, zwischenzeitlich appetitlos gewesen, irgendwie nicht so, ja, einfach, war einfach irgendwie so ein bisschen, alles so ein bisschen matter. Und das entspricht auch, also hat auch damals schon einfach nicht so meinem Wesen entsprochen, weil ich schon immer eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch war. Und, und dementsprechend habe ich gesagt, also irgendwie ist es das nicht.
Okay. Und nachdem du dann gesagt hast, okay, Medikamente, das funktioniert für mich so nicht, gab es denn da, ich weiß nicht, eine Psychotherapie oder ein
Ja, also das hatte ich ja schon immer, also meine Mutter ist ja recht früh gestorben, insofern hatte ich dann quasi immer, auch als junger Mensch schon so Kinder- und Jugendpsychotherapie und so. Aber wobei man da relativ... schnell irgendwann dann festgestellt, aber auch auch in Kombination mit der Diagnose Tourette, dass es jetzt an sich so kein, bei mir jetzt kein psychisches Leiden gibt, so, ne? Klar musste das verarbeiten auch, das, klar, das würde ich überhaupt nicht negieren, aber es ist zumindest irgendwie dahingehend jetzt nichts hängen geblieben, dass irgendeiner von diesen Therapien irgendwie ergeben oder überhaupt, also quasi ergeben hätte, dass ich es unbedingt dauerhaft brauche. Mhm. Sondern, also ich kann mich da so an eine ganz geile Szene erinnern beim Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, wo ich irgendwann mal nach der, was weiß ich, 5., 6., 7., 8. Sitzung oder so, die endete damit, dass ich dem Herrn sein irgendwas am Computer eingerichtet habe, was er nicht hinbekommen hat. Und irgendwie er dann irgendwie sagte zu meiner Oma, also ich kann Ihnen sowieso sagen, der Junge ist auf jeden Fall gescheit, der kann was und wirklich helfen kann oder muss ich ihm gar nicht.
So, ja, das ist doch,
und
ist auch
das,
schön.
Genau, und dann war das damit irgendwie, das war dann mein letzter Besuch.
Aber also, zumindest hat man es dann quasi einmal probiert, man hat geschaut.
Genau, also ich habe mich jetzt auch nicht dagegen gesträubt. Ich habe halt nur irgendwann gesagt, so, also für mich ist es irgendwie ein bisschen verschwendete Zeit. Ich meine, jetzt da, wir unterhalten uns und stellen beide eigentlich fest, dass es nett ist, sich uns zu unterhalten. Ich meine, es ist schön, dass die Krankenkasse das bezahlt, aber...
Man braucht es nicht.
Genau.
Aber so grundsätzlich gehört schon dazu, dass man auch mal Therapie angeboten hat.
Nee, selbstverständlich. Also selbstverständlich. Ja, ne? Ich glaube nur... Also ich glaube, dass man das Angebot also eher einmal zu oft nutzen sollte als einmal zu wenig, aber ich glaube, man muss halt an irgendwann noch anerkennen, dass quasi, ich sag mal, man sich für Gespräche und verstanden werden und zuhören halt vielleicht auch am Ende irgendwie Freunde oder Familie nutzen muss und nicht unbedingt einen Therapeutin oder einen Therapeut, weil das ist ja tatsächlich nicht die Aufgabe. Oder man geht halt zu Gesundheitspodcasts.
Oder so. Ein kleines Gedankenexperiment. Oh wir wollen uns mal kurz vorstellen.
Aber wir machen keine Traumreise, oder?
Nein, das nicht. Ich glaube, ich kenne die Antwort auch schon, aber das würde mich trotzdem mal interessieren. Also wie gesagt, nur ein Gedankenexperiment.
Ja, alles cool.
Wenn es ab morgen ein Medikament geben würde, welches Tourette dann komplett verschwinden lässt, würdest du es nehmen?
Das ist doch mein eigenes Gedankenexperiment. Das habe ich ja schon, das habe ich schon
Hast
ganz
du
oft.
Schon?
Ja, das habe ich schon ganz oft aufgemacht. Nein, der Punkt ist, ich habe auch schon deswegen so einen schönen passenden Vergleich.
Ach, wirklich?
Naja, klar. Also das Ding ist doch...
Jetzt bin ich aber überrascht.
Ja,
ich habe gedacht, das wäre neu.
Nein, das ist... Das können wir alles rausschneiden.
Ja, klar. aber erzähl
nee,
mal.
Total. Nee, das ist natürlich ein spannendes Gedankenexperiment. Also das ist... Nee, aber ich glaube... Also das ist doch so ein bisschen wie bei Matrix. Also wenn Neo muss ja am Anfang, wenn er aufwacht... Und dann hat er auch die Möglichkeit, quasi rote oder die blaue Pille zu nehmen. Und je nachdem, welche er nimmt, wacht er einfach in seinem Bett auf und denkt, er hat alles nur geträumt oder er quasi taucht ein. Und also an der Stelle wäre es ja fast so, also ich meine, ich bin in meinem gewohnten Leben, es ist alles so, wie es ist. Ich habe Tourette, ich lebe seit über 20 Jahren damit. Ich bin zufrieden mit allem, was ich bisher erreicht habe. Insofern, ich wüsste jetzt nicht, warum ich es nehmen müsste.
Die Antwort habe ich tatsächlich erwartet. Also ich, ja. Warum ich die Frage gestellt habe, es liegt daran, dass meistens, wenn jemand gesagt bekommt oder jemand sagt, ja, ich habe die und die Krankheit, dass dann direkt mit suggeriert wird, ja, der muss darunter leiden. Ja, gut,
die Frage ist ja.
Und das sehe ich halt so nicht.
Genau, die Frage ist, glaube ich, immer, und das ist, glaube ich, auch das, woran sich irgendwie Behandlung orientieren muss. Also ich muss nur was behandeln, worunter ich einen Leidensdruck habe. Also ich meine, es gibt bestimmt viele Leute mit Tourette, die wären sehr dankbar für die, für diese Pille, aber ich habe mich halt tatsächlich damit arrangiert. Und insofern ist das, glaube ich, immer schon nochmal wichtig zu sehen, inwiefern habe ich tatsächlich einen Leidensdruck und dass das halt am Ende auch der Grund für eine Behandlung ist. Und eine Behandlung ist ja an sich jetzt kein Selbstzweck. So. Mhm. Also gerade vor allem nicht jetzt, wenn es um solche starken Medikamente geht, wie man es jetzt bei Tourette einsetzen würde. Ne? Mhm.
Okay, also halt nur fest, du siehst keinen Grund darin, so eine Tablette überhaupt zu nehmen. Weil so, wie es jetzt ist, für dich auch vollkommen in Ordnung ist. Du so viel erreicht hast.
Ach, naja, gut, es gibt vielleicht Tage, da hätte man damit ein bisschen mehr Ruhe, ne? Aber.
Auch nachvollziehbar, ja.
Es ja, sicher aber Menschen das ist geben, ja, aber, ja. Ob es das in Summe quasi wert wäre.
War ja auch nur ein Gedankenexperiment.
Ja, ja.
Deswegen, das wollten wir nochmal so durchspielen. Gibt es Momente, in denen du nahezu tickfrei bist?
Naja, also. Es gibt schon auf jeden Fall Momente, wo ich ruhiger bin. So, wenn ich konzentriert bin, ich kann mittlerweile echt auch schon relativ konzentriert lesen oder sogar ich auch zuhören funktioniert. Also wenn ich irgendwie so Hörbuch höre oder die neue Ausgabe einer bekannten deutschen Wochenzeitung, die ich abonniert habe, die das auch als Audio anbietet. Also da kann ich schon entspannen und einfach mich auch fokussieren und dann wird es auf jeden Fall weniger oder auch beim Film gucken oder sowas. Und so generell irgendwie, also Entspannung und natürlich das Highlight Schlaf.
Schlafen.
Ja.
Wobei ich da tatsächlich auch Sachen gelesen habe, dass da welche auch Zuckungen hätten.
Ja, wobei es halt echt schon echt, also es kommt schon mal vor, aber es ist echt, also ganz, ganz selten oder wenig und da weiß ich ehrlicherweise jetzt aber auch nicht. Ich kenne auch Leute ohne Tourette, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, die bewegen sich im Schlaf viel oder machen im Traum mal irgendwie doch den einen oder anderen Bewegung. Und der menschliche Körper ist ja gerade in Form oder während des Einschlafens durchaus auch mal dazu geneigt, irgendwie, was weiß ich, vielleicht zu zittern oder sowas oder irgendwie mit dem Fuß. Also es ist nichts Ungewöhnliches. Insofern ist es, würde ich sagen, also es ist aber auf jeden Fall die ruhigste Zeit des Tages bzw. der Nacht.
Okay. Und du meintest, wenn du fokussiert bist, wenn du konzentriert bist, dann wird es schon auch weniger, oder?
Ja.
Aber unterdrücken lassen sich jetzt Ticks nicht,
oder? Nee, ich kann mich schon konzentrieren und irgendwie probieren, also ganz ruhig zu sitzen, aber das erfordert einfach so eine hohe Anstrengung und so viel Konzentration, dass es einfach tatsächlich sehr, sehr anstrengend ist und auslaugt und man kann halt währenddessen nichts anderes machen. Also sich quasi auf Ticks unterdrücken, zu konzentrieren und gleichzeitig sich gut zu unterhalten, ist einfach schwierig.
Ja, das dann.
Oder was anderes Sinnvolles zu machen, bei dem man irgendwie geistige Kapazitäten braucht, ne?
Das heißt, es lohnt sich auch gar nicht, das zu unterdrücken, weil dann andere Bereiche irgendwie drunter leiden. Tourette, also unabhängig davon, in welcher Ausprägung und Form, ist ja oder bringt ja per se mit sich, dass man ja relativ viel Aufmerksamkeit ausgesetzt ist.
Ja.
Viele versuchen bestimmt ja auch, sich aus diesem im Mittelpunkt stehen zu entziehen. Du hast es nicht gemacht. Gab es da bestimmte Indikatoren oder bestimmte Faktoren, die dafür gesprochen haben, eben in die Öffentlichkeit zu gehen?
Naja, also ich habe einfach, glaube ich, war schon immer ein sehr, sehr kommunikativer und sehr offener Mensch und habe einfach für mich im Laufe der Zeit gemerkt, dass das quasi eine recht kluge Strategie ist, um damit umzugehen. Und ich meine, dazu kam noch so ein bisschen meine, wie soll ich sagen, vielleicht Veranlagung schon zu Schulzeiten eher vielleicht so der Typ Klassenclown zu sein und durchaus auch den Mittelpunkt mal zu suchen. Und das hat sich dann halt eben ja in der Kombination mit einem gewissen Talent für andere Dinge vielleicht irgendwie auch dann alles so zusammengefügt, dass Öffentlichkeit und auf der Bühne stehen, unabhängig jetzt davon, ob es die politische Bühne ist oder das Theater oder YouTube, ja, oder so, dass das halt irgendwie zu mir passt und dass es was ist, wo ich drin aufgehe. Und ich glaube, dass das schon auch, also natürlich sich dann auch, also das Wohlbefinden jetzt auch mit dem Tourette natürlich steigert, wenn es irgendwie so alles zusammen funktioniert und sich so fügt, ne? Mhm. Deswegen bereue ich das auf jeden Fall nicht. Das war auf jeden Fall sinnvoll so. So, man weiß natürlich immer nicht, im Nachhinein interpretiert man ja auch immer so ein bisschen so rückblickend Sachen rein, die vielleicht so nicht geplant waren, aber ich glaube, das ist schon einen Grund dafür gibt, dass so solche Sachen, dass ich so bin, wie ich bin und so damit umgehe und umgegangen bin, wie ich bin. Ich glaube, das ist einfach eine Frage der inneren Grundhaltung, der Offenheit und der Direktheit und des Ehrlichseins und das. Und ich glaube, dass diese Grundhaltungen schon das Handeln einfach von mir da in jeglicher Hinsicht geprägt haben.
Also warst du einfach der Typ und wolltest da offensiv mit umgehen, den Leuten zeigen, was man alles so machen kann. Auch mit Tourette, nicht trotz oder wegen, sondern einfach mit Tourette.
Da kann ich ja fast nichts mehr hinzufügen. Also ich glaube, genauso würde ich es beschreiben. Genau, nicht trotz und nicht wegen, sondern
einfach mit.
Einfach mit.
So wie andere
ohne
was anderes haben oder gar genau. Nichts.
Naja, ich meine, es ist ja, also wie jeder Mensch verschiedene Stärken und Schwächen hat, hat auch jeder irgendwo seine Ecken und Kanten und seine Besonderheiten. Und ich glaube, das ist halt, bei mir wird halt vielleicht mehr drüber gesprochen. Ja, weil es offensichtlicher ist und bei anderen fällt es halt manchmal gar nicht mehr so auf, weil es irgendwie so, ja, weil es halt nicht so, ja, nicht so exotisch ist vielleicht.
Aber bei deiner Stärke, auf Menschen zuzugehen und so offen wie du bist, dann wäre es auch schade, wenn man das irgendwie nicht nutzen könnte.
Also wie gesagt, ich finde, jeder sollte seine Stärken nutzen. Man muss sie halt ganz oft, das Problem ist ganz oft, dass ganz viele Leute ja gar nicht wissen, was sie gut können, weil sie sich ganz viel überhaupt nicht trauen, irgendwie mal zu experimentieren. Und ich glaube, dass wirklich so dass das Wichtigste ist, was man machen muss. Man muss wissen, was kann ich und was will ich. Und ich glaube, dann geht auch ganz vieles schon von alleine.
Also hier der Aufruf zu mehr Mut und Experimentierfreudigkeit. Mal zu einer anderen Sache. Das fällt vor allem bei Menschen auf, die eben diese Koprolalie haben. Die geben ihrem Tourette ja irgendwie einen Namen. Meistens irgendwie hat es dann ein anderes Geschlecht oder ein anderes Alter als die jeweilige Person. Ist das was man vielleicht auch in der Therapie mal gesagt bekommt oder erlernt, so um eine Distanz herzustellen? So nach dem Motto, das bin nicht ich, sondern das ist die Hildegard oder ich weiß nicht.
Ja, also wie gesagt, da ich ja diese Form nicht habe, kann ich das jetzt schwer einschätzen. Für mich ist, ich mache das nicht. Also für mich, mein Tourette hat keinen Namen. Mhm. Mein Tourette ist auch keine andere Person und auch kein Haustier so irgendwie. Mhm. Wobei es ist natürlich irgendwie, also ich meine, es gibt ja viele Umschreibungen, irgendwie der Kobold im Kopf oder irgendwie der freundliche Vorname. Bei mir ist es so, dass ich das tatsächlich einfach so sehr mit mir, es ist so ein Teil von mir, der sich so mit meinem Charakter auch irgendwie verwoben ist und so ein Teil von mir, dass ich sage, diese Abgrenzung überhaupt nicht vornehme. Also das gehört einfach so zu mir, dass es schon auch einfach ich bin und ich damit auch klarkomme und deswegen, brauchst du jetzt keine externen Tourette-Sparringspartnerin, mit der, auf die es schieben kann. Also es tut mir vielleicht manchmal leid, weil ich meine, manchmal mache ich auch wegen des Tourettes vielleicht blöde Sachen so oder Sachen, die mir unangenehm sind, aber ja, das müssen wir dann zusammen aushalten. Also ich und die betreffende Person, die sich vielleicht davon gestört fühlt.
Also du hast dein Tourette einfach so gut angenommen, dass es da keine Distanz bedarf. Aber ja. Die Frage war so ein bisschen, ob sowas vielleicht mal anfangen.
Also in der Therapie habe ich das tatsächlich noch nie gehört. Aber ich bin natürlich auch echt ein bisschen raus aus dem aktuellen Therapiejargon. Ne? Also vielleicht ist das was man heute einfach mehr macht.
Hätte auch sein können, dass es das irgendwie so unter den Betroffenen einfach mal besprochen wird.
Ja, ich glaube, wir sind zum Beispiel beim Theater auch immer ganz froh, wenn wir irgendwie wir sind ja drei Tourette-Betroffene, Benni, Christian und ich, die da auf der Bühne stehen bei Chinchilla und Da, das ist so, ich sag mal, meine häufigste Tourette-Peer-Group. Und ich glaube, da sind wir manchmal vielleicht auch einfach ganz froh, wenn wir mal was anderes sehen können.
Was glaubst du, was sollte sich in der Gesellschaft noch verändern, damit es für Menschen mit Tourette einfacher oder auch entspannter wird? Was würdest du dir da wünschen?
Es ist ja so, man redet ja immer so von Barrierefreiheit und Inklusion, und es ist natürlich halt an der Stelle so ein bisschen komplizierter, weil wenn ich irgendwie jemanden habe, der im Rollstuhl sitzt, dann ist schon klar, dass Barrierefreiheit irgendwie eine breitere Türen bedarf, eine Rampe hier oder ein Aufzug etc. Bei Leuten mit einer geistigen Behinderung wird es schon wieder komplizierter, weil es einfach, weil man da ein bisschen mehr nicht-physisches auch natürlich mitdenken muss. Und ja, bei Tourette ist man dann schon ganz schnell bei so einer, so, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Grundhaltung. Also das ist, wie wichtig ist mir oder ist der Gesellschaft irgendwie so dieser Normbegriff bei Verhalten und bei Auffälligkeiten, und inwieweit ist sie bereit, also einfach Sachen auch mal zu ignorieren oder es als normal anzuerkennen. Muss ich starren? Kann ich irgendwie einfach, ja, und das sind schon, glaube ich, oder wie offen gehe ich vielleicht auch mal jemanden zu, der vielleicht Tourette hat, bei dem ich das Gefühl habe, er fühlt sich jetzt vielleicht gerade in der Situation hier unwohl, und gibt, also da kann ein kleiner Hinweis, alles gut, das ist ja wahrscheinlich nur Tourette oder so, kann ja dann auch schon die Situation entspannen, wenn man sich irgendwie irgendwo gegenüber sitzt oder irgendwo jemanden in der Straßenbahn hat oder, und sowas sorgt halt dafür, dass Leute halt mit Tourette auch einfach selbstverständlich herausgehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil eben viele Betroffene, also für die ist deutlich schlechter oder gar nicht vorstellbar, dass die jetzt mit dem ICE heute hierher fahren, um über das Thema Tourette zu sprechen, weil die tatsächlich einfach sich schwer tun, das Haus zu verlassen oder so. Und da ist es schon, glaube ich, wichtig, dass die Gesellschaft alles in allem irgendwie, ja, toleranter wird und vielleicht auch, ja, einfach natürlich eine Bewusstsein geschaffen wird, dass es durchaus auch Leute gibt, die irgendwo laut rumschreien, aber trotzdem völlig normale Menschen sind.
Dass man einfach ein bisschen offener wird, auch vielleicht mal nachfragt vielleicht.
Ja, oder? Klar, aber ich glaube, es ist, so einfach ist es ja nicht. Ich meine, es gibt auch Situationen, da will ich zum Beispiel auch nicht drauf angequatscht werden. Also ich glaube, es ist einfach generell eine Frage, wie gehen wir respektvoll miteinander um und haben wir noch einen Blick für unser Gegenüber? Also ich glaube, es ist ja immer wieder auch ein Abwägungsprozess, was jetzt eine sinnvolle Handlung ist. Aber ich glaube, dass man halt eben einfach manchmal sich vielleicht dann mehr Gedanken machen muss, auch über die anderen Personen um einen herum. Das ist eine Frage von Empathie, das ist eine Frage von Verständnis. Und ich glaube, das kann unserer Gesellschaft in Gänze nicht schaden, wenn wir davon ein bisschen mehr haben.
Klein bisschen mehr, ja. Ein bisschen mehr Offenheit. Unser Gespräch war ja hoffentlich auch so ein kleiner Beitrag dazu, die Menschen da ein bisschen besser aufzuklären, Fragen und Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen.
Ja.
Ich möchte dir sehr danken. Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hat mich sehr gefreut, dass wir dich hier begrüßen durften. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Und dass du dir auf jeden Fall deine inspirierende Art beibehältst.
Ich gebe mir Mühe.
Also ich persönlich habe aus diesem Gespräch einiges Neues erfahren und noch einmal einen ganz neuen Blick auf die Tic-Störung Tourette gewinnen können. Auch wenn das Syndrom als solche, also als Tic-Erkrankung klassifiziert ist, muss ich gestehen, dass Bijan schon als jemand auftritt, der mit Tourette souverän im Leben steht und nicht unter einer Krankheit leidet, wie es so oft formuliert wird. Wenn ihr noch mehr Informationen zu dem Thema Tourette finden möchtet, schaut doch mal auf der Seite der Tourette-Gesellschaft Deutschland e.V. vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Generell sind wir Redakteure von Kanyo ja stets bemüht, qualifizierte und wissenschaftlich fundierte sowie hochwertige Infos und Inhalte zu bieten. Sei es mit gut verständlichen Ratgebern zu verschiedensten Themen oder über unseren Kanyo Gesundheitspodcast. Wer wir genau sind und was wir noch so machen, das erfahrt ihr unter www.kanyo.de. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch immer gerne einen Kommentar oder Like da. Oder folgt uns auf Instagram. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge von euch. Schickt uns einfach dafür eine Mail an podcast@kanyo.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.